Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, die neue NFL-Saison ist noch wenige Tage vom Kickoff entfernt. Wir nehmen am Montagabend auf, das heißt, ja, es sind nur 3 Tage, bis dann wirklich auch der Kickoff in der NFL stattfindet. Und darüber wollen wir natürlich reden, müssen noch einige Divisions und mit beschäftigen. Und heute haben wir uns die NFC North rausgenommen. Die Division mit Aaron Rodgers, den Green Bay Packers, den Detroit Lions, Minnesota Vikings und Chicago Bears. Und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich natürlich nicht allein, habe wie gewohnt einen Experten an der Seite. Diesmal ist der geschätzte Kollege Stefan Reichel. Hallo Stefan.
Grüß dich Sebastian, hallo.
Ja Stefan, wie gewohnt fangen wir mit dem schlechtesten Team an in der Division aus dem vergangenen Jahr. Das sind die Detroit Lions, die ja einen kompletten Neuanfang jetzt starten. So kann man es glaube ich ganz, ganz gut bezeichnen. Neuer GM, neuer Head Coach, neuer Quarterback, also alles neu, heißt natürlich aber auch, es wird eine schwierige Saison für die Lions werden, denn wir gehen nicht davon aus, dass sie super viele Siege einfahren werden.
Nein, also ich glaube, das kann man bei den Lions jetzt schon vorwegnehmen, dass es heuer eine wahnsinnig schwierige Saison wird. Also wie du schon gesagt hast, man hat Bob Quinn gefeiert, man hat Head Coach Matt Patricia gefeiert und hat hier im Endeffekt jetzt auf einen kompletten Rebuild meiner Meinung nach gesetzt, der mit Dan Campbell, den ehemaligen Rams Defensive Coordinator, jetzt eben eingeläutet werden soll. Ob er jetzt der richtige Mann dafür ist, wird die Zeit zeigen. Also ich finde seine PKs und seine Statements, die er bis jetzt gemacht hat, etwas schwierig. Also irgendwie mit den haben sicher einige mitbekommen mit dem Thema zum Beispiel mit den Kneecaps, dass die dass sie doch sehr in die gegnerischen Kneecaps zum Beispiel versuchen zu gehen. Und allgemein auch, wenn man sich den Roster anschaut, natürlich mit wohl der größten Veränderung, wie du schon gesagt hast, auch hier mit dem Rams-Trade, man hat sich Jared Goff geholt für Matthew Stafford. Zwar verjüngt, aber meiner Meinung nach nicht verbessert und somit, glaube ich, kann das wirklich heuer noch schwerer werden für die Lions, wie es vielleicht die letzten Jahre schon war.
Ja, das waren auf jeden Fall bisher sehr martialische Pressekonferenzen von Dan Campbell, ja, der übrigens von den Saints gekommen ist. Der GM Brett Holmes kam von den Rams, so ist es nämlich richtig. Er hat dort jahrelang College-Scouting gemacht, auch sehr erfolgreich. Also von daher man auch sehr gespannt, wie er dann mit seinem ersten Draft, wie sich die Spieler dort entwickeln werden. Und da müssen wir natürlich auch über einen Mann sprechen, Stefan, der ja gewisse deutsche Wurzeln hat mit Amon-Ra St. Brown. Und da müssen wir sagen, er hat eigentlich gute Chancen, auch aufgrund dieses jungen Teams und des fehlenden Talentwert auf der Wide-Receiver-Position, schnell viele Snaps zu bekommen und sich somit schon schnell einen Namen in der Liga zu machen.
Ja, würde ich auch sagen, weil wenn man sich mal so ein bisschen die Wide-Receiver anschaut, ist es vom Namen her schon mal ganz, ganz wenig Bekanntes meiner Meinung nach. Der bekannteste wird wohl Tyrell Williams sein, der gleich letztes Jahr einen Holdout gemacht hat, aber davor bei den Raiders aktiv war. Und sonst, würde ich schon sagen, Amon-Ra St. Brown und Asiah Surratt von North Carolina sind für mich jetzt so die Namen, die mir am bekanntesten vorkommen. Also Quintez Cephas vielleicht noch. Aber auch dieser Name spricht meiner Meinung nach nicht sonderlich für Qualität. Und der Wide Receiver Core ist, wenn ich so sagen darf, unter aller Sau. Also wenn man sich das anschaut, also wohl die größte Schwachstelle meiner Meinung nach auf den ersten Blick, aber ich glaube auch auf den zweiten Blick, weil hier wirklich kaum jemand da ist, der irgendwie auch Jared Goff unterstützen sollte. Und Ich glaube, das Passing Game wird wirklich heuer für die Lions eine mittelschwere Katastrophe werden. Der einzige, der sie vielleicht da wirklich so ein bisschen rausreißen kann, ist eben dann auf Teil der TJ Hockenson. Aber sonst ist es schon sehr schwierig, wenn man viel auf 2 Rookies vielleicht setzt und auf Tyrell Williams, der jetzt auch bei den Raiders jetzt okay war, aber jetzt, ich würde sagen, nicht absolute Weltklasse.
Nee, das würde ich auch definitiv so sagen. Also da Ja, das ist, wie gesagt, nicht viel Qualität. Das sieht ja auch aktuell so ein bisschen auch aus, dass Amon-Ra St. Brown noch starten wird. Aber auch Breshad Perryman hat sich ja nicht anbieten können, ist ja schon wieder entlassen worden. Also, das ist wirklich, ja, nicht sonderlich gut. Bisschen mehr Hoffnung hat man da mit dem Running Game, mit DeAndre Swift, der ja letztes Jahr gut gewesen ist. Dort hatte man noch ein bisschen mehr Competition für ihn im Offensive Backfield, die jetzt mittlerweile weg ist. Und man muss auch sagen, die Offensive Line, auch der Detroit Lions, würde ich schon auch zu den besseren zählen, Stefan. Also da ist auch durchaus Talent vorhanden und das dürfte vielleicht dann ein bisschen für Ruhe sorgen bei Jared Goff.
Ja, Taylor Decker und Frank Ragnow auf Left Tackle und Center sind definitiv sehr, sehr gut. Und man hat sich ja auch Penei Sewell geholt, der aber, glaube ich, eine wirklich schwere erste Saison hat. Wenn man sich jetzt auch so ein bisschen die Preseason angeschaut hat, die vielleicht nicht immer ab so wahnsinnig aussagekräftig ist. Ich glaube, Penei Sewell hatte laut PFF bei einem Spiel ein Rating von 36,6 und war, glaube ich, einer der schlechtesten Spieler der ganzen Preseason, was auch daran liegt, dass er von Left Tackle auf Right Tackle gewechselt ist, hier natürlich die Technik neu lernen muss und das vielleicht auch dauern wird und vielleicht auch die ganze Saison und darüber hinaus dauern wird. Und das kann natürlich zu einem großen Problem werden, wenn dann natürlich die O-Line bis auf diese beiden Spieler dann vor allem über die rechte Seite anfällig ist. Vor allem weil Jared Goff, das hat man meiner Meinung nach auch bei den Rams gesehen, vor allem unter Pressure nicht gut aussieht. Und das kann natürlich sich dann auch nochmal negativ auswirken.
Da hast du definitiv recht, das kann sich natürlich negativ auswirken. Müssen wir mal gucken, auch die Guard-Position muss man auch mal schauen, wie sich die Jungs da entwickeln. Hatten ja letztlich einen Rookie mit dabei, der auch da natürlich, also gerade junge Leute brauchen einfach eine gewisse Zeit, auch gerade in Offensive Line, um sich an das Niveau zu gewöhnen, einfach dann dort anzukommen. Deswegen kann es auch passieren, dass so ein Jackson, der Left Guard aus dem letzten Jahr, einen Sprung macht in seinem zweiten. Aber wie gesagt, es ist Potenzial da und wir werden jetzt gucken, wie weit sich die Gruppe dort entwickeln kann. Und wenn wir uns die Defense natürlich angucken, auch da fällt auf, wenn wir uns das anschauen, da ist halt auch nicht viel Qualität. Das war schon unter Matt Patricia nicht gegeben, das muss man auch ganz, ganz dazugeben. Wenig Druck auf den Quarterback, schlechtes Pass Coverage. Also da ist auch ganz, ganz viel Arbeit, was Dan Campbell leisten muss.
Ja, also würde ich eins zu eins so bestätigen. Man hatte ja sicherlich in Detroit die Hoffnung, dass Matt Patricia an die defensiven Leistungen, die er natürlich bei den Patriots hatte, anknüpfen kann. Und das, was er bei den Patriots geschafft hat, war ja auch oft mit einem, sage ich mal, eher durchschnittlichen defensiven Roster. Das hatte er jetzt bei den Lions auch, meiner Meinung nach, aber konnte bei Weitem nicht überzeugen, was natürlich dann auch folgerichtig zu seiner Entlassung geführt hat. Und jetzt Dan Campbell hat auch in der kompletten Defensive ein wirklich hartes Standing, meiner Meinung nach. Also man hat zum ersten natürlich dann auch wieder einiges verloren an Spielern in der Offseason defensiv. Mir fällt als erstes zum Beispiel Desmond Trufant ein. Man hat Duran Harmon verloren, den Safety, Gerard Davis. Das sind jetzt vielleicht alles nicht die allerbesten Spieler, wenn ich das so sagen kann, aber sie waren wenigstens durchschnittlich und dieser Durchschnitt fehlt meiner Meinung nach sogar jetzt schon im Roster. Vor allem, wie gesagt, in der Defensive. Also Nickell Robbie Coleman ist noch okay. Von Jeffrey Okuda darf man sich hoffentlich, oder ich würde es ihm wünschen, einen großen Schritt nach vorne ja sozusagen wieder haben, weil ja das Rookie-Jahr für den Cornerback natürlich schwierig ist. Aber wenn man sich mit dem dritten Pick im NFL-Draft einen Cornerback auswählt, dann natürlich mit der Hoffnung, dass er einer der Lockdown-Corner der kompletten NFL wird und das Potenzial ist bei Jeffrey Okuda auf jeden Fall da. Aber auch dann dahinter, also dahinter ist es halt schon wahnsinnig schwer. Man hat noch Amani Orovari oder wie auch immer man den seinen Namen jetzt genau ausspricht, aber die sprechen jetzt alle nicht für Qualität und auch auf Safety, wenn ich gleich vielleicht da so den gleitenden Übergang machen kann. Mit Will Harris, Tracy Walker hat man hier keine guten Spieler. Also die komplette Secondary ist, ich habe vorhin die Wide Receiver Position als wahnsinnig schlecht oder vielleicht sogar schlechtesten Roster-Teil angesprochen, aber ganz, ganz knapp dahinter kommen dann halt eben auch schon die komplette Secondary. und wird wahrscheinlich auch für die Defensive eine lange Saison, meiner Meinung nach.
Ich denke, es wird für die ganze Franchise eine lange Saison, aber ich denke, das ist auch jetzt nicht darauf angelegt, dass man ja in diesem Jahr erfolgreich wird, denn auch gerade in der Secondary sind ja auch viele junge Spieler, du hast Jeff Okuda ja auch angesprochen, von dem man sich da einfach ja dann mehr erwartet, da wird natürlich dann auch entsprechend der Coaching-Staff gefordert sein, die Jungs zu entwickeln, das muss man ja auch sagen, hat mit Dom Capers einen enorm erfahrenen Mann dazu geholt, der als Assistent mit dabei ist, also von daher, da ist einiges, was sie machen müssen, auch Aaron Glenn ist dort gefolgt, der Defensive Coordinator, der ja auch als ehemaliger NFL-Cornerback enorm viele Erfahrung weitergeben kann an die jungen Spieler. Also das ist ein Weg, den man jetzt eingeschlagen hat, die noch die neue Besitzerin eingeschlagen hat, jetzt einfach was Neues zu starten. Das kann natürlich im ersten Jahr noch nicht funktionieren, das ist ganz, ganz klar einfach so, weil man offensiv wichtige Spieler verloren hat, wie einen Matthew Stafford, den man zu den Rams getradet hat, Kenny Golladay, Marvin Johnson, einige weitere Namen zu nennen. Und dieser Weg soll jetzt dann wieder mal zu Erfolg führen, das muss man auch ganz klar sagen, und da müsste dann Sheila Fordham das genau angucken, wie sich das Team entwickelt, und dann schauen wir mal, inwieweit sie dann mithalten können. Ich habe es schon, glaube ich, gesehen, bei Adrian Franke waren sie im Power Ranking auf Platz 32, also Chancen sind da, Stefan, dass sie vielleicht so den First Overall Pick bekommen und dann sich dann vielleicht auch einen neuen Quarterback nehmen, denn Jared Goff ist, wie gesagt, solide, aber wenn dort ein starker Quarterback aus dem College kommt, musst du eigentlich an eins drüber nachdenken.
Ja, musst du. Also ich denke auch, dass Jared Goff nur die vorübergehende Lösung ist. Also auch wenn er vielleicht eine durchschnittliche bis okay Saison spielt, wird sicherlich auch in Detroit man sich wünschen, dass man ein neues Face of the Franchise eben erhält, den man sich wahrscheinlich auch dann durch den Draft holt, indem er der natürlich dann auch einiges mehr an Hype mitnimmt oder mitbringt. Vielleicht auch das ein oder andere Trikot mehr verkauft für Jared Goff oder den ein oder anderen in das Stadion bringt, was Jared Goff halt nicht geschafft hat oder auch nicht schaffen wird, meiner Meinung nach. Und somit, ja, die Detroit Lions wahrscheinlich für mich der größte Anwärter auf Pick Nummer 1.
Ja, da würde ich dir nicht großartig widersprechen. Wie gesagt, schwere Saison für die Lions, aber da ist alles auf die Zukunft ausgelegt. Die werden es genau beobachten, wie sie sich schlagen werden, machen erst eine kurze Pause und kommen dann zurück, denn es gibt natürlich noch drei weitere Teams in der Division, die aber alle ein bisschen größere Ziele haben, denn alles ist mindestens das Ziel Playoff, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de und hört, wie wir die Teams einschätzen.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir beschäftigen uns jetzt mit dem drittschlechtesten Teams der vergangenen Saison, den Minnesota Vikings, die traditionell in geraden Jahren mit Mike Zimmer es irgendwie nicht schaffen, die Playoffs einzuziehen, immer nur irgendwie in ungeraden Jahren. Warum auch immer. Es ist irgendwie so, und wir haben jetzt ein ungerades Jahr, das heißt eigentlich, Stefan, Playoffs für die Vikings sind jetzt schon gesetzt, oder ist das nicht so einfach?
Ja, also ich würde mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Also ich weiß es nicht. Also man kann schon sagen, dass vielleicht die Vikings gar nicht so schlecht sind. Und auch letztes Jahr, wenn man sich so den Roster anschaut oder auch was sie zum Beispiel für Spieler hatten mit Justin Jefferson, Adam Thielen und Dalvin Cook, die letztes Jahr alle eine sehr gute Leistung gezeigt haben. Aber ja, man muss halt irgendwie auch ganz klar sagen, die Packers waren besser, die Bears, naja, darüber konnte man letztes Jahr streiten. Aber ich finde, die Vikings haben nicht viel getan, um auch heuer irgendwie sich wahnsinnig zu verbessern. Und für mich sind dann doch ein, zwei, drei Fragezeichen halt immer noch auf dem Roster, die dann auch, sage ich mal, sich, glaube ich, im Laufe der Saison zeigen werden, dass diese Spieler dann doch vielleicht nicht gut genug sind, um die Playoffs zu erreichen in der NFC, weil da, glaube ich, doch andere Divisions einfach auch stärker aufgestellt sind und dann vielleicht einfach ein Team mehr stellen, wie es eben die NFC North tut.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also das wird, wie gesagt, keine einfache Aufgabe, aber es ist natürlich sehr kurios, dass es Maxime irgendwie nur in den ungeraden Jahren in die Playoffs schafft. Lass uns mit dem Teil anfangen, der letztes Jahr überraschend schlecht gewesen ist bei den Minnesota Vikings. Denn wir kennen es ja, Mike Zimmer, eigentlich Defensive-Minded Head Coach. Seine Defensiven sind immer sehr, sehr gut. Hat letztes Jahr gesagt, das war der schlechteste Defense, die ich je hatte. Gibt es denn Hoffnung, dass es dieses Jahr besser wird? Dass die Defense wieder mehr zum Punktstück wird, als es in den letzten und dem vorletzten Jahr auch gewesen ist?
Nein, also ich würde sagen, man kann vielleicht darauf hoffen, weil man sich halt doch auch einige Spieler dann eben in der Offseason geholt hat, die dann vielleicht auch einen gewissen Impact einfach machen. Vor allem auf Cornerback hat man sich viel Erfahrung geholt mit Breland von den Kansas City Chiefs, Mackenzie Alexander von den Cincinnati Bengals und auch Patrick Peterson von den Arizona Cardinals. Also hier hat man sich wirklich auf der Cornerback-Position einfach wahnsinnig erfahrene Spieler geholt, weil auch zum Beispiel natürlich der 2020er First-Round-Pick Jeff Gladney wieder entlassen wurde und ja auch zum Beispiel der 2018er Cornerback und Pick Mike Hughes ja schon gar nicht mehr auf dem Roster ist. Und somit musste man sich hier neu aufstellen, hat es mit Veteranen gemacht, was ich gar nicht so schlecht finde, die eigentlich auch okay Leistungen gezeigt haben. Also klar, Patrick Peterson kann nicht mehr an die Leistungen vor einigen Jahren anknüpfen. Und Breshad Breland ist auch eher Durchschnitt. Aber man hat gesehen, dass man hier dann doch Potenzial hat oder Verbesserungsbedarf hatte, hat sich hier auch Gedanken gemacht. Und ja, man hat ja auch noch mit Harrison Smith und Eric Kendricks dann doch auch sehr gute Spieler in der Defense, die so ein bisschen als Anker dastehen. Und ich hoffe doch auch die anderen Spieler vielleicht verbessern.
Ja, nicht zu vergessen Anthony Barr, der natürlich auch wieder zurück ist. Man muss auch nicht vergessen, dass natürlich auch letztes Jahr einiges an Verletzungspech mit dabei gewesen ist in der Defense. Daniel Hunter mit einer Nackenverletzung raus gewesen, das ganze Jahr, aber auch einen Eric Hendricks, Anthony Barr auch dort verletzt ausgefallen. Also da waren sie schon ein bisschen verletzungsgeplagt. Zwischenzeitlich haben sie dann mit ihrem siebten Cornerback spielen müssen. Das ist natürlich auch etwas, was schwer zu kompensieren ist, denn so tief sind die Kader in der NFL nun mal auch nicht, dass sie dann diese Ausfälle kompensieren können einfach so. Deswegen ist natürlich da die Hoffnung, dass man möglichst weniger Verletzungen hat, weniger Verletzungspech als im vergangenen Jahr. Wie gesagt, man hat sich verbessert. Mit Cameron Dantzler hat man auch jemanden, den man ja auch letztes Jahr geholt hat im Draft, den jungen Cornerback, der jetzt natürlich auch dann von den Erfahrenen lernen kann und vielleicht kann wirklich Mike Zimmer nochmal aus diesen erfahrenen Veteranen noch so ein bisschen was rauskitzeln. Ich bin da wirklich sehr gespannt, ob er wirklich nochmal Patrick Peterson noch ein bisschen mehr noch wieder rausmachen kann. Schauen wir mal, ob das da wirklich funktionieren wird. Wenn wir uns auf die Offensive konzentrieren, da müssen wir natürlich sagen, das steht und fällt mit der Offensive Line, denn wir wissen, Kirk Cousins ist solide, aber er ist nur richtig gut, Stefan, während seine Pocket clean ist. Und das ist die große Frage, die es vor der Saison gibt.
Ja, also die Offensive Line würde ich wirklich als eben einen der großen oder eins der großen Fragezeichen einfach ansehen, weil man halt hier auch wirklich kaum Spieler hat, die meiner Meinung nach gut sind. Also weder auf der Tackle-Position mit Rashard Hill und Brian O'Neill ist man besonders gut aufgestellt, aber auch der Rest mit Ezra Cleveland, mit Garrett Bradbury, dem 2019er First-Round-Pick, der wirklich beide Saisons mittlerweile oder die letzten beiden Saisons nicht gut gespielt hat, und auch auf Right Guard mit Oli Udoh. Also ich würde schon sagen, das ist eine der schlechteren Offensive Lines in der ganzen Liga. Und davon hängt natürlich auch zum einen das Running Game ab. Man hat natürlich hier mit Dalvin Cook einen der sehr, sehr, sehr guten Running Backs, der vielleicht auch ein bisschen wieder diese Leistungen der O-Line kompensieren kann. Aber auch Kirk Cousins, wie du schon gesagt hast, ist natürlich stark davon abhängig, dass seine Pocket sauber ist. Und ist sie das nicht, ist Kirk Cousins wirklich ein sehr schlechter Quarterback, meiner Meinung nach. Deshalb kann auch in der Offense, wie gesagt, es hängt halt sehr viel davon ab, wie die O-Line performt.
Ja, das auf jeden Fall. Also im Running Game hat sie es auch letztes Jahr immer irgendwie hinbekommen, da auch Lücken frei zu machen, zumal sie auch relativ viel auch mit zwei Titans gearbeitet haben, beziehungsweise dann auch einem Fullback entsprechend. Das hat da gut funktioniert, weil sie halt auch nicht die große Tiefe auf Wide Receiver haben. Du hast Justin Jefferson, der richtig eingeschlagen ist letztes Jahr. Auch Adam Thielen ist immer noch einer, den du verlässlich anspielen kannst, der sichere Hände hat. Aber dahinter fehlt halt die Nummer 3. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass gleich 4 Wide Receiver schon auf IR sind und damit ausfallen, ist halt auch die Kadertiefe gerade nicht so richtig gegeben. Auch wenn du guckst, einen Didi Westbrook, einen KJ Osborne, Chad Beebe, der zwar auf IR ist, aber noch niemand ist, der vielleicht noch was sagt, einen BZ Johnson. Das sind alles nicht Namen, die gegnerische Verteidiger in Angst und Schrecken versetzen. Also das ist schon ein großes Problem, was sie dort haben. Und da müssen wir vielleicht hoffen, dass auf Titan was passiert. Man hat sich jetzt mit Chris Herndon noch jemanden geholt, der in seinem letzten Vertragsjahr vielleicht nochmal Gas geben möchte und beweisen möchte, dass er dann auch einen entsprechenden Vertrag dann in der kommenden Offseason wert ist.
Ja, also der Ausfall von Irv Smith Jr. tut wahnsinnig weh, glaube ich, auch. Wenn vor allem, man hat ja letztes Jahr noch, jetzt fällt mir das sein Name nicht mehr ein.
Kyle Rudolph.
Kyle Rudolph, vielen Dank. Der natürlich auch, sage ich mal, so ein bisschen Vikings Urgestein war. Und Irv Smith, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen aus dessen Schatten einfach hervortreten wollte. Und natürlich jetzt eine gleich Season-Ending-Injury tut dann natürlich wahnsinnig weh. Und wie gesagt, so ist halt auch der Receiving-Core, egal ob Tight End oder Wide Receiver, bis eben auf ja, Justin Jefferson und Adam Thielen, die natürlich zusammen sehr, sehr gut sind. Also das muss man natürlich auch, glaube ich, nochmal hervorheben, weil es die zwei einfach wahnsinnig gut gemacht haben letztes Jahr. Bei Adam Thielen natürlich auch schon die Jahre davor. Aber wenn man halt wirklich nur zwei Anspielstationen hat, die wirklich verlässlich sind, die wirklich gut sind, dann ist es natürlich auch für Kirk Cousins ein weiteres Problem neben der unterdurchschnittlichen O-Line. Und dann sind wir halt schon neben der O-Line beim zweiten Fragezeichen des Receiving Corps. Und dann, wenn man sich so das anschaut, meiner Meinung nach könnte halt die Offense insgesamt sehr darunter leiden, wie man hier personell einfach aufgestellt ist.
Ja, das vor allem ist da auch gerade für Clint Kubiak viel Arbeit, die er hat, denn er ist ja jetzt der neue Offensive Coordinator, Sohn von Gary Kubiak, der hat ja jetzt seine Karriere beendet als Trainer, also er übergibt dann quasi Masters an seinen Sohn, das heißt, das System wird ähnlich sein, aber natürlich trotzdem ist es für einen ja, First-Year-Play-Caller natürlich nicht so einfach, wenn man eine wackelige Offensive Line hat, fehlende Receiver, da muss er wirklich, ja, schon mal sich direkt beweisen. Das kann natürlich für ihn sehr gut funktionieren, kann es ja mit schnell einen guten Namen machen. Da bin ich ja sehr gespannt, inwieweit er mit einem gewissen Scheme da vielleicht arbeitet, um die Schwächen möglichst zu kaschieren. Aber ja, es ist keine einfache Saison, die auf die Vikings zukommt. Da ist man noch nicht in dem ja, Weg, wie man es mal gewesen ist vor einigen Jahren, wo es echt gut gewesen ist, eigentlich immer den Sprung da kurz davor waren, in den Super Bowl zu kommen. Davon sind sie jetzt aktuell ein bisschen weiter weg und ich denke, sollen sie es wirklich in die Playoffs schaffen, dann wäre das schon ein großer Erfolg, aber sieht es aktuell auch aufgrund der Stärke der NFC West noch nicht so, also der NFC insgesamt noch nicht so aus.
Nö, also gehe ich voll und ganz mit deinem Statement mit, dass es für mich einfach die Vikings soll ja kein Playoff-Team sind. Ich lasse mich auch gern positiv überraschen, aber wenn man sich halt den Roster anschaut und auch eben diese Fragezeichen einfach da sind, dann wird es meiner Meinung nach halt sehr, sehr schwer und da gibt es halt wirklich in der NFC ganz andere Kandidaten, die da ein Wörtchen mitzureden haben, die auch einfach vom kompletten Roster besser aufgestellt sind.
Da hast du definitiv recht und ja, damit wollen wir das Chapter Vikings schließen für die heutige Ausgabe. Natürlich während der Saison werden wir natürlich immer wieder auf die Vikings drauf schauen. Vielleicht beweisen uns das Gegenteil, wir lassen uns dann natürlich sehr gerne überraschen und machen jetzt eine kurze Pause und dann wollen wir auf die zwei letzten verbliebenen Teams in der Division kommen, die beide jetzt in den Playoff gewesen sind, Chicago Bears und Green Bay Packers. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Chicago Bears, die, ich habe es angesprochen, letztes Jahr in die Playoffs geschafft haben. Sind zwar relativ schnell auch ausgeschieden, Stefan, aber natürlich trotzdem geht auch der Blick nach vorne, denn man möchte natürlich möglichst mehr als nur den Playoff-Einzug schaffen. Deswegen ist jetzt der Druck auf Ryan Pace als General Manager und auch auf Head Coach Matt Nagy natürlich entsprechend groß, denn wie gesagt, sind nicht die ganzen Ansprüche, die man aktuell hat, denn man hat eine gute Defense und die Offensive, wofür man ja eigentlich Matt Nagy geholt hat, ist noch nie so gut geworden, wie man es sich eigentlich erhofft hat. Und ja, jetzt hat man zwei neue Quarterbacks sich geholt, einen als Übergangs-Quarterback mit Andy Dalton und mit Justin Fields, wahrscheinlich den Mann der Zukunft. Die Entscheidung jetzt erstmal Andy Dalton zu starten lassen, finde ich persönlich richtig, Stefan. Wie siehst du es? Ist es, oder hätte man lieber auch aufgrund des Hypes, den Justin Fields schon in der Offseason oder gerade in der Preseason dann gemacht hat, hätte ihn da schon starten lassen sollen?
Also wenn ich Matt Nagy wäre, hätte ich sofort Justin Fields starten lassen. Klar, man bekommt mit Andy Dalton, man weiß, was man bekommt. Man bekommt einen durchschnittlichen oder eher unteres Durchschnitt von einem Quarterback, der ganz okay ist, aber ich meine, das Upside, das Justin Fields auf der anderen Seite hat, natürlich erstens vom Arm her, aber auch als Runner, ist dann doch deutlich größer, meiner Meinung nach. Und ja, wie du schon gesagt hast, also bis jetzt hat die Chicago Bears Offense unter Matt Nagy nicht so funktioniert. Und dass er dann nicht, sage ich mal, vielleicht den High-Risk, High-Reward Quarterback in Justin Fields nimmt, ist dann meiner Meinung nach schon sehr fraglich, weil selbst wenn Fields vielleicht nicht eine gute Saison spielt, sind da vielleicht mehr Brightspots da, wie wenn man Andy Dalton spielen lässt und die Offense irgendwo im unteren Mittelfeld irgendwo umeinander dümpelt, wie man in Bayern sagt, also so ein bisschen vor sich hinläuft, aber nie wirklich gut ist. Und somit meiner Meinung nach definitiv falsche Entscheidung hier von Matt Nagy.
Gut, da muss ich wohl dagegen halten, denn wie gesagt, also ich kann es nachvollziehen, dass man das auch machen möchte, denn auch gerade der Hype, den Justin Fields halt produziert hat, ist natürlich enorm groß. Ich bin aber prinzipiell jemand, der der Meinung ist, dass man Rookie-Quarterbacks erstmal eine gewisse Zeit geben sollte, um sich das ganze Niveau zu gewöhnen. Und dann ist es erstmal besser, wenn die erstmal noch nicht sofort automatisch starten, sondern sich erstmal auch ein bisschen an das Game-Speed gewöhnen können im Training und auch halt entsprechend in der Preseason. Denn ich bin mir ziemlich sicher, der wird sowieso die Saison irgendwann starten, denn Andy Dalton ist, wie gesagt, ein solider Typ, hat das auch bei den Cowboys letzte Saison bis zu seiner Verletzung beziehungsweise zurückgekommen ist, relativ solide gemacht. Aber du weißt halt, er ist halt nur solide. Er ist halt, weißt du, so ein introvertierter Typ, nicht der Lautsprecher und so weiter. Er macht seine Aufgaben, erledigt die echt gut und so, aber er ist halt nicht derjenige, der dich over the hump bringt. Und das ist halt Justin Fields und deswegen kann ich mir vorstellen, je nachdem, wie die Saison verläuft, dass wir dann Justin Fields sehen werden, früher oder später, bin ich mir eigentlich relativ sicher, denn ich glaube schon, dass Andy Dalton so ein paar ja, Fuck-Ups haben wird im Endeffekt, dass er da schon so ein paar Plays mit dabei haben wird, denn wir müssen halt auch sagen, Stefan, der Wide Receiver Core ist weiterhin das große Problem der Bears, denn außerhalb von Allen Robinson ist nicht viel da. Darren Mooney hat sich letztes Jahr gut bewiesen, aber auch danach wird es dann echt eng, der hat auch überhaupt nur 6 Receiver im Roster.
Ja, also auch hier, wie bei den Vikings und bei den Lions auch, also irgendwie in der NFC North ist der Receiver Core immer, um es mal so zu sagen, schwierig oder nicht in einer vollen NFL durchschnittlich. Also man, wie du schon gesagt hast, Allen Robinson, Daniel Mooney, letztes Jahr beide gut gewesen und dann hat man sich mit Marquise Goodwin, den ehemaligen 49ers Wide Receiver, verbessert oder verpflichten können. Damir Bird, auch ein ehemaliger Patriots Wide Receiver, aber Breshad Perryman, der bei den Detroit Lions ja entlassen worden ist, wie ihr schon vorher gehört habt, aber es tut mir leid, das sind halt jetzt auch wirklich alles nicht die Namen, die ich nennen will, um hier nochmal eine Offense den nächsten Schritt gehen zu lassen. Und ja, Allen Robinson ist sehr, sehr stark und Daniel Mooney ist okay, aber dahinter fehlt es halt dann leider an Tiefe. Und auch mit Jimmy Graham, Cole Kmet, Jesse James sind okay Tight Ends, aber halt auch nicht mehr. Da ist jetzt kein Tight End dabei, wo sich wahrscheinlich gegnerische Defensive Coordinators wirklich überlegen, wie man die stoppen muss, um auch in die ganze Offense zu stoppen. Sondern es sind halt alles, ja, okay Spieler, aber man hat hier halt schon ein großes Manko, meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist Was da wieder an Passempfängern zur Verfügung steht, ist in meinen Augen viel zu wenig. Also das muss man, glaube ich, schon so ganz knallhart sagen. Man hat zwar den Franchise-Tag auf Allen Robinson benutzt, aber ich denke auch, dass er das jetzt genau beobachten wird. Klar, er ist ein bisschen hyped auf Justin Fields, das kann ich auch nachvollziehen, aber seien wir ganz ehrlich, er ist derjenige, der diese Offense trägt, und wenn er verletzt ausfüllt, dann wird es ganz, ganz düster bei den Chicago Bears. Dann musst du eigentlich laufen, und so gut David Montgomery es auch macht, ein wirklich überragender Top-10-Running-Back ist hier halt leider auch nicht. Man hat sich zwar noch Damien Williams jetzt dazu geholt in der Offseason, und man kommt Terry Cohen zurück nach seiner Verletzung, aber es ist offensiv, ist es halt nicht das Waffenarsenal, was du brauchst, um gerade in dieser starken NFC zu bestehen, denn dort haben viele Teams gute Offenses und vor allem auch gute Defenses, das dürfen wir halt auch nicht vergessen, und da wird es halt mit einer, ja, Offense, die qualitativ nicht so sonderlich gut ist, halt enorm schwierig, Punkte zu erzielen, und deswegen könntest du für die Bears wieder darauf zählen, wir müssen die Defense halt gut haben, und das ist, glaube ich, das Einzige, was die Bears-Fans auch wirklich in Ruhe schlafen lässt, weil die Offense wird es mit Sicherheit nicht sein.
Nee, und man hat ja auch gesehen, dass die Defense das Team, sag ich mal, für eine gewisse Zeit tragen kann. Man war ja dann doch überrascht, wie gut die Chicago Bears letztes Jahr zu einem gewissen Zeitpunkt dagestanden sind. 5-1, glaube ich, waren sie, und man hat sich echt gewundert, wie lange halten die das noch durch, und im Endeffekt war es dann halt auch nur ein 8-8. Und gegen die New Orleans Saints hat man zwar nur 21 Punkte zugelassen in dem Playoff-Spiel, aber halt auch nur 9 Punkte gemacht. Und man war wirklich, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, offensiv ungefährlich, meiner Meinung nach. Natürlich auch unter einem anderen Quarterback, das darf man nicht vergessen. Mitch Trubisky hat dieses Spiel als Quarterback gestartet damals. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen oder davon reden, dass Andy Dalton der Starter ist, ist es für mich vielleicht, oder ist es für mich definitiv kein Upgrade, und somit ist man meiner Meinung nach in einer ähnlichen Saison oder Situation wie letzte Saison, dass man sehr viel auf die Defense hoffen muss, es aber dann halt nicht für den großen Sprung reicht, und ich glaube auch heuer die Defense insgesamt es nicht schafft, das Team so weit zu tragen oder so stark zu tragen zu können, wie sie es letzte Saison gemacht haben.
Ja, da bin ich bei dir. Zumal jetzt auch mit Danny Trevathan, auch ein wichtiger Teil der Defense erstmal ausfallen wird. Für die ersten 6 Spiele ist auf IR gesetzt worden vom Team. Dazu hat man sich dann noch von Kyle Fuller getrennt. Aber muss man auch sagen, weil Jalen Johnson letztes Jahr echt ein gutes Jahr hatte. Also da, glaube ich, ist man da relativ beruhigt, konnte man diese Entscheidung machen, aber natürlich trotzdem, es wird wieder die Defense sein, die es tragen muss, einen Khalil Mack, einen Robert Quinn, der sich aber auch steigern muss, also das war letztes Jahr von ihm so ein bisschen zu wenig. Man hat natürlich Glück, dass man jetzt mit Eddie Goldman noch einen ganz, ganz wichtigen Nose-Tackle zurückbekommt, der letztes Jahr aufgrund vom Opt-out ja nicht gespielt hat. Jetzt bekommt man diesen Anker der Defensive wieder zurück in der Defensive Line, also da hat man schon, wie gesagt, viel Qualität, auch Eddie Jackson, ein Roquan Smith, ein Torshawn Gibson, das sind alles top Leute, aber die Defense alleine wird die halt nicht retten. Also da muss offensiv was kommen, und das wird halt problematisch sein, zumal die Offensive Line auch da so viele Fragezeichen ist. Ich meine, wenn du Jason Peters holst, der mittlerweile 39 ist und viel geleistet hat, möchte ich gar nichts mehr sagen, aber schon bei den Eagles jetzt ja nicht gut ausgesehen ist, das zeigt schon relativ viel, dass du auch da viel zu wenig Qualität besitzt. Also das ist wirklich erschreckend, was dort offensiv rumläuft.
Ja, also die O-Line, würde ich sogar noch sagen, ist okay. Also klar, Jason Peters mittlerweile sehr alt, aber man hat zum Beispiel noch Cody Whitehair, der letztes Jahr okay bis sogar gut war. Aber auch dahinter weder Center noch Right Guard, Right Tackle, Jermaine Ifedi, den sicher einige noch von den Seattle Seahawks kennen, sind jetzt wirklich überragend gut oder durchschnittlich. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass auch hier insgesamt, wenn man die Offense betrachtet, als auch hier wirklich Fragezeichen da sind, oder man einfach sagen muss, ja, okay, das reicht halt einfach nicht, um eine gute Offense auf die Beine zu stellen. Und wie wir halt auch jetzt schon mehrfach gesagt haben, die Defense ist nicht schlecht, man ist qualitativ dort deutlich besser aufgestellt, meiner Meinung nach. Man hat auch deutlich bessere Namen oder einfach auch deutlich bessere Spieler, also Eddie Jackson auch zum Beispiel, der vielleicht letztes Jahr nicht gut war, aber auch schon mal eine wahnsinnig starke Saison 2018 hatte und auch 2019 noch gut war. ja, das wird halt auf Dauer dann leider nicht tragen können. Und somit hat man hier weder im Draft noch in der Offseason meiner Meinung nach genug getan, um hier einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen vom kompletten Team aus, weil hier einfach klar war, wenn die Offense besser
Was ihm
wird,
vielleicht natürlich ein
wird
bisschen
sicherlich das
entgegenkommt, ist
ganze Team
der
besser werden.
machbare Start. Also klar, das erste Spiel bei den Rams wird schwierig und auch das zweite Auswärtsspiel bei den Browns. Das sind zwei schwere Aufgaben, aber mit den Bengals und den Lions und dann das Auswärtsspiel bei den Raiders hat man machbare Aufgaben und gut, danach wird es natürlich entsprechend schwieriger, aber das kann vielleicht dem Team helfen, sich so ein bisschen einzugrooven, einzufinden. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Die haben ihre Bye-Week in Woche 10 und je nachdem, wie es dort aussieht, kann es ja vielleicht schon passieren, dass du dann einen Justin Fields bringst, wobei natürlich der geht ja danach mit den Baltimore Ravens und der Defense. Das wird natürlich nicht einfach, das muss man auch ganz klar sagen. Die Ravens werden wir ja noch besprechen, bevor das so zum Saisonbeginn losgeht. Also da auf jeden Fall auch definitiv reinhören. Aber ja, es wird keine einfache Saison auch für die Bears werden, weil dort einfach, wie gesagt, offensiv ja, zu viele Fragezeichen sind. Wie gesagt, defensiv ist das Team wahrscheinlich einer der Top 10 Units in der NFL-Saison wieder, aber insgesamt muss da offensiv einfach mehr kommen und das wird schwierig. Man hat mit Justin Fields, wie gesagt, den jungen Mann, aber man muss ihn auch entsprechend unterstützen. Andere Teams haben es vorgemacht, zum Beispiel die Cleveland Browns, die Top Offensive Line, Top Run Game, Top Wide Receiver. Genauso muss es machen, muss das Team entsprechend verstärken. Und deswegen ja, wird es auch für Ryan Pace und Matt Nagy um die Jobs gehen, denn sollten sie es nicht in den Playoffs schaffen, denke ich, dass sie nicht zu halten sind. Vielleicht sogar wenn mit Playoff-Einzug und dann in der ersten Runde wieder raus, könnte es auch schon vorbei sein. Müssen wir mal abwarten, wir werden natürlich ein genaues Auge drauf haben, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zum Division-Sieger des letzten Jahres, der auch schon ein bisschen so in den letzten Jahren diese Position ja schon gefestigt hat. Und ja, dieses Jahr wollen sie den Super Bowl endlich wieder gewinnen. Schauen wir mal, ob sie es schaffen können. Die Green Bay Packers, wir reden darüber jetzt hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Team in der NFC North, den Green Bay Packers, die letztes Jahr ja wieder nah dran waren, den Super Bowl einzuziehen. Am Ende verlieren sie gegen die Tampa Bay Buccaneers, die am Ende ja den Super Bowl gewonnen haben. War ein interessantes Match auf jeden Fall. Und ja, in diesem Jahr soll es dann jetzt endlich noch gelingen, denn Aaron Rodgers wird nicht jünger, Stefan. Aber im Offseason ging es irgendwie nur um Aaron Rodgers ist unglücklich, ist unhappy, hat Drama gemacht, gab Trade-Gerüchte. Am Ende ist er dann doch da geblieben und ist dann wieder alles gut, oder wie?
Ja, ich würde sagen, vorerst schon. Also das Aaron Rodgers-Thema war natürlich in der Offseason dann doch sehr hochgeschaukelt, zum Teil natürlich auch. Er wurde ja schon potenziell bei den Denver Broncos gesehen. Und auch, was man so auf Twitter mitlesen konnte, war das zum Teil dann doch sehr, sehr interessant, aber ja, er wird als Starting Quarterback in die Saison gehen für die Green Bay Packers. Ich denke auch nicht, dass Jordan Love im Laufe der Saison, sollte es nicht zu einer Verletzung von Aaron Rodgers kommen, irgendwie zu einer ja, Ablösung kommen. Und mal schauen, wie er nach diesem letzten Jahr, das natürlich sehr, sehr gut war. Ich meine, er ist ja auch MVP der NFL geworden. Ob er heuer daran anknüpfen kann oder den Decline, den er auch ein paar Jahre davor hatte, irgendwie jetzt doch auch wieder zu spüren bekommt. Das bleibt so ein bisschen abzuwarten und wird wohl so einer der großen Punkte sein, vielleicht auch bei den Green Bay Packers diese Saison.
Ja, das ist, ja, ist halt jemand, der halt sehr offen das sagt. Und ich denke auch noch, dass er viel noch drinnen lässt. Hat sich aber jetzt ein bisschen mehr auch auf das, ja, auf das System eingelassen von seinem Head Coach von Matt LaFleur. Wie gesagt, es funktionierte besser, ist auch MVP geworden, hat ein tolles Jahr gespielt und möchte natürlich auch möglichst lange das machen, aber natürlich weiß er auch, er möchte gerne noch zum Abschied einen Super Bowl haben und sein Fenster wird nicht größer, sondern eher immer kleiner. Deswegen möchte er mit Sicherheit auch da versuchen, nochmal das Team zu überzeugen, hey, ich möchte hier noch ein bisschen Unterstützung bekommen. Hat er bekommen, sein Wunsch, Randall Cobb ist zurück. Muss man natürlich auch sagen, Stefan, Randall Cobb ist jetzt nicht mehr der Randall Cobb, der mal gewesen ist bei den Packers, glaube ich zumindest. Also insgesamt ist der Receiver-Core nicht großartig verbessert worden, auch wenn man mit Amari Rodgers einen interessanten Wide Receiver sich im Draft geholt hat.
Also ich finde es schon fragwürdig, oder man kann auch sagen, wenn sich Aaron Rodgers so über die Verpflichtung von Randall Cobb freut, na klar, die beiden hatten auch bei den Packers zusammen eine sehr erfolgreiche Zeit, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber zum anderen ist er jetzt halt auch, wie du schon gesagt hast, nicht mehr der Wide Receiver, der vielleicht von 3-4 Jahren auch mal war. Und dass er sich eben über so eine Verpflichtung schon freut, zeigt irgendwie auch so ein bisschen, wie es denn um den Wide Receiver Core steht. Und natürlich mit Devontae Adams hat er einen absoluten Elite-Wide Receiver, der letztes Jahr eine extrem starke Saison hat. Vielleicht auch eine außerordentlich gute Saison, und er wird heuer ein bisschen declinen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber auch dahinter mit Alan Lazard, dann natürlich mit Marquise Valdes-Scantling, Randall Cobb, du hast ihn auch schon angesprochen, den Rookie in Amari Rodgers. Es ist halt jetzt auch nicht sonderlich gut, wenn man ehrlich ist. Also Alan Lazard ist noch okay. Amari Rodgers würde ich schon einiges an Potenzial zuschreiben, aber ob das jetzt auf so die Verbesserung ist, vor allem natürlich Lazard und Valdes-Scantling ja letztes Jahr auch schon da gewesen, und Cobb haben wir jetzt ja auch schon besprochen, indem wir beide nicht mehr so die wahnsinnige Verbesserung sehen. Also ich glaube, insgesamt vom Wide Receiver Core wird es ähnlich sein wie letzte Saison, auch von der Receiving-Leistung allgemein bei den Packers.
Ja, da bin ich bei dir, und da müssen wir natürlich aber auch über den Deutschen oder den US-Deutschen, der ja bei den Green Packers war, Equanimous St. Brown sprechen. Die haben mit seinem Bruder schon gesprochen, Amon Ra St. Brown, der ja wirklich gute Chancen hat, Starter zu werden. Bei seinem Bruder, bei seinem älteren Bruder, sieht es halt nicht gut aus, wurde ja gewaved. Dann ist er jetzt im Practice Squad der Packers, und für ihn ist es jetzt das Make-or-Break hier, weil letztes Jahr war er schon nicht sonderlich eingesetzt, und ich habe immer das Gefühl, dass er ihn ein bisschen besser dargestellt wird von Aaron Rodgers, als er im Endeffekt ist. Also da muss er sich jetzt dringend steigern, wenn er dann auch langfristig in der NFL bleiben wird, denn ansonsten könnte es für ihn nicht weitergehen außerhalb vom Practice Squad.
Genau, so ist es. Also er hat natürlich mit Aaron Rodgers einen sehr guten Quarterback, was natürlich auch es für einen Wide Receiver deutlich leichter macht. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre war so brutal die Competition nicht besonders gut. Und dort hat er es schon nicht geschafft zu überzeugen. Und deshalb wage ich es auch so ein bisschen anzuzweifeln, auch wenn ich schade finde, dass er es heuer schafft. Und da wird man sicher einem Amari Rodgers, der einfach noch jung ist, der einfach noch ein deutlich höheres Upside hat, einfach vorziehen, und auch einen Veteranen Randall Cobb, und das hat sich natürlich dann auch in dem Wave deutlich gemacht, der dann erfolgt ist. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass EQ vielleicht am Ende der Saison gar nicht mehr bei den Packers ist, sondern irgendwo anders untergekommen ist, egal ob auf dem Practice Squad oder nicht, oder auch in der Offseason sich ein komplett neues Team suchen muss.
Ja, bin ich auch, also halte ich auch für wahrscheinlich, ich meine, es hat schon gezeigt, wenn ihn keiner vom Waiver claimt, dann ist das Interesse in der Liga nicht so hoch, dass da alle Teams sofort Jubelstürme ausrufen, wenn er auf dem Waiver ist. Deswegen, ist für ihn jetzt ein wichtiges Jahr, er muss sich jetzt beweisen, muss den Schritt machen. Ansonsten könnte es halt relativ schnell zu Ende sein, denn die NFL ist ein kurzlebiges Geschäft, die durchschnittliche NFL-Karriere dauert, glaube ich, auch nur so 2 oder 3 Jahre. Also von daher ist es jetzt für ihn jetzt das wichtige Jahr, um zu zeigen, dass er wirklich auch in der NFL gehört, dass er dann auch wirklich dann noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren dort spielen kann. Aber die Hoffnungen, sagen wir mal so, sind aktuell eher ein bisschen begrenzt, denn wie gesagt, das sieht nicht sonderlich gut gerade für ihn aus. Lass uns mit der Offensive Line ein bisschen beschäftigen, denn dort fehlt ja David Bakhtiari, nachdem er sich ja Ende letzten Jahres im Dezember das Kreuzbandriss gezogen hatte, ist dann auch nicht wieder so 100%ig fit. Trotzdem die Offensive Line. Was meinst du nach dem Abgang von Carol Linsley? Einer der besseren oder eher einer der schlechteren?
Ich würde sagen, mit Bakhtiari sicher eine der besseren. So wird wohl Dennis Kelly auf Left Tackle starten, oder auch PFF meint zum Beispiel Elton Jenkins. Man ist immer noch meiner Meinung nach gut aufgestellt. Also die O-Line war auch letztes Jahr ganz in Ordnung, meiner Meinung nach. Und heuer würde ich sagen, in einem ähnlichen Umfang. Klar, der Verlust von Corey Linsley wird sicherlich wehtun. Man hat sich aber hier mit Josh Myers, der in der zweiten Runde heuer gedraftet wurde, umgehend Ersatz besorgt. Wie der natürlich dann gleich in seinem ersten Jahr performen wird, ist die andere Frage. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er auf dem Niveau ist von Corey Linsley. Das wäre dann schon eine wahnsinnig große Überraschung. Aber insgesamt würde ich sagen, okay aufgestellt. Man hat auch noch mit Royce Newman in der vierten Runde jemand verpflichtet. Also man hat hier definitiv was gemacht und mit Bakhtiari, der gleich, wie du gesagt hast, 6 Wochen ungefähr ausfällt, wenn der zurückkommt, dann nochmal ein deutliches Stück besser.
Denke ich auch. Lass uns auf die defensive Seite des Balles gucken. Dort hat man ja auch jetzt einen neuen Defensive Coordinator. Man hat jetzt Joe Barry geholt, nachdem man Mike Pettine ja entlassen hatte. Und natürlich bei Joe Barry dazu gegeben, deine Defenses waren nie wirklich sonderlich gut. Deswegen muss man natürlich jetzt gucken, wie er das hinkriegt. Denn da gibt es ein paar Dinge, wo man angehen muss. Die Smith-Brüder sind letztes Jahr zurückgegangen. Auch in den Rashan Gary wartet man immer noch drauf, dass er jetzt endlich mal einschlägt. Also da hat er einiges an Baustellen, die er abarbeiten muss.
Ja, also ich würde sagen, Linebacker, Cornerback sind beides große Baustellen. Ja, also Darius Smith und Preston Smith letztes Jahr auch nicht so wahnsinnig gut gewesen, aber immer noch okay meiner Meinung nach. Aber wie schon gesagt, also Devondre Campbell, Chris Barnes, die wohl, denke ich mal, die beiden Starter sein werden auf Linebacker, sind jetzt wirklich nicht gut. Und ja, auch Kevin King, der wahrscheinlich wieder in der Starting-Rolle unterwegs ist, bleibt abzuwarten. Also man hat sich natürlich mit Eric Stokes in der ersten Runde hier schon mal eine Verstärkung oder eben einen Spieler gepickt, der ein gewisses Upside bringt, der wahnsinnig schnell ist, auch in Press Coverage wirklich sehr, sehr gut war bei den Georgia Bulldogs. Aber ob der auch sofort halt wieder bereit ist, das ist die andere Frage. Und bei den Packers ist halt meiner Meinung nach schon in gewisser Weise ein Druck da oder auch Win-Now-Modus irgendwie aktiviert. Ich meine, Aaron Rodgers wird einfach nicht mehr jünger und die Defense, bis auf Darnell Savage, ist eher okay oder durchschnittlich bis wirklich überragend meiner Meinung nach.
Ja, ich würde noch Jerry Alexander vielleicht noch erwähnen, hat er ja letztes Jahr echt gut gespielt.
Ja, Adrian Amos auch noch.
Genau.
Also da, man, es waren noch zwei, drei mehr, aber so, wenn man sich auch die Tiefe anschaut, dann fehlt es halt dann leider an ein paar Stellen doch wieder, meiner Meinung nach.
Genau, da bin ich bei dir. Wie gesagt, natürlich trotzdem sollte man auch gut einfach der Packers, weil einfach Aaron Rodgers der Quarterback ist und weil man natürlich auch mit Aaron Jones, den wir, glaube ich, relativ von dem Tisch haben fallen lassen, bisher natürlich auch noch einen starken Running Back mit dabei hat. Das ist natürlich etwas, was ihnen helfen wird. Wie gesagt, das sollte auch in diesem Jahr eigentlich auch zum Division-Titel reichen. Ob es dann wirklich dann zum ganz, ganz großen Wurf reichen wird, das wird sich natürlich zeigen. Also sie wurden letztes Jahr gerade von der Defensive dann hat schon ja, von dem Speed der Buccaneers überlaufen im Endeffekt. Also da konnten sie nicht so ganz mithalten. Da müssen dieses Jahr zulegen. Also da mussten sie in der Offseason jetzt hart dafür arbeiten. Ich hoffe, dass die Spieler das allesamt auch getan haben. Hat es ja schon noch ein bisschen noch alle Ansätze sehen können, wie es funktionieren kann und ob es dann auch laufen wird, das muss man natürlich sehen. Verletzungen spielen da auch natürlich immer eine Rolle und da dürfte nicht so viel passieren, weil, wie gesagt, dann die Tiefe fehlt so ein bisschen in dem Kader insgesamt. Aber wie gesagt, das Team ist auf jeden Fall Playoff-Kandidat, Super Bowl-Kandidat, das wird man mal schauen, aber man sollte sich auf keinen Fall außer Acht lassen, denn in Aaron Rodgers in Topform ist immer dafür gut, sein Team so weit zu tragen, wie es irgendwie nur möglich geht. Klar, er kann nicht alles alleine schaffen, das können die wenigsten Quarterbacks in dieser Liga, vielleicht jetzt mal Patrick Mahomes ausgenommen, aber auf jeden Fall sollte es mindestens schon Richtung Playoff mindestens zweite Runde gehen und dann vielleicht sogar Super Bowl. Schauen wir mal drauf, wir werden ein genaues Auge drauf haben. Stefan, bevor wir jetzt das Ganze beenden wollen, möchte ich natürlich von dir wissen, wie wird die Reihenfolge in der Division aussehen? Also wer gewinnt, wer wird Zweiter, Dritter und Vierter?
Also für mich ganz klar, Nummer 4 sind die Detroit Lions.
Sind wir einig, ich glaube, da gibt es keine Diskussion, ja.
Ich glaube, das ist und auch die 1 ist für mich ganz klar, also mit den Packers, jetzt habe ich natürlich die 2 und 3 ausgelassen, aber das ist für mich so ein bisschen auch ein Toss-up. Es kommt für mich viel da, oder es hängt viel für mich davon ab, wann denn die Bears Justin Fields spielen lassen. Wenn sie ihn möglichst früh starten lassen, könnte es tatsächlich für die 2 reichen, meiner Meinung nach. Aber wenn sie wirklich abwarten und so sagen, okay, jetzt haben wir dann doch Die Offensive hat nicht funktioniert, die Defense konnte mich heuer nicht mehr so weit tragen, wie sie es letzte Saison getan hat. Jetzt sind wir ungefähr eh schon aus dem Playoff-Rennen raus und jetzt lassen wir Justin Fields erst starten, dann an der 3. Also ich bin fast dazu geneigt, die Bears an 3 zu nehmen und die Vikings an 2, weil ich glaube dann doch Kirk Cousins über Andy Dalton einfach nochmal ein großer Schritt ist und natürlich mit Justin Jefferson, Adam Thielen auch man einfach 2 Playmaker hat.
Ja, da hast du recht. Also ich bin auch bei dir, 4 und 1 ist für mich safe, 4 Lions, 1 Packers, ich denke, da gibt es am wenigsten zu diskutieren. Ja, und dann ist wirklich so ein bisschen so die Frage, du hast gesagt, das ist im Endeffekt, wenn Kleinigkeiten entscheiden, Verletzungen, wie funktionieren die Systeme und so weiter. Und ich würde einfach ein bisschen mehr der Vikings-Organisation vertrauen. Klar, die machen auch nicht immer alles richtig, aber insgesamt habe ich da doch ein bisschen mehr offen, dass es dort ein bisschen besser laufen wird als bei den mit Chicago Bears. Und dann, ja, Bears 3 auf Packers, Bears 3, Vikings 2, aber ich denke, beide werden es in die Playoffs nicht schaffen, denn es auch andere Teams in der NFC gibt, über die wir schon gesprochen haben, die echt gut sind und die sich auch gut aufgerüstet haben. Also da bin ich dann sehr, sehr gespannt, wer es am Ende dann wirklich in die Playoffs schaffen wird. Vielleicht werden sie dieses Jahr 3 Teams in der NFC West. Wir werden es sehen. Dürft natürlich noch nicht vergessen, dass wir noch 2 Folgen haben, bevor es im Saisonstart losgeht. Die AFC North, die wir noch besprechen müssen. Und natürlich unsere Hot-Take-Folge. Da werden wir natürlich auch über einige andere Hot-Takes sprechen. Bin mal sehr gespannt, ob die Quote, die wir haben, ein bisschen besser mal wird. Denn unsere Hot-Takes treffen zu 80%, 85%, 90% nicht ein. Aber mal schauen wir mal. Vielleicht gibt es da jetzt ein bisschen mehr Treffer. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, unbedingt alle anderen Folgen anhören, die anderen 6 Divisions, die wir bisher durchgenommen haben. Und dann seid ihr bestens vorbereitet auf die kommende NFL-Saison. Dürft uns natürlich gerne bis dahin auch folgen auf Facebook, Instagram und auch auf Twitter mit dem jeweiligen Handle InterceptionFT. Gerne auch Rezensionen schreiben bei iTunes und 5 Sterne da lassen, um uns dann kritisieren, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und dann freuen wir uns auf eine kommende Saison, in der wir euch auch begleiten werden mit unserem Podcast. Deswegen unbedingt abonnieren, uns folgen und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.